Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. An Diabetes mellitus leiden in Deutschland mehr als 7 Millionen Menschen. Und damit gehört der Diabetes zu den 6 häufigsten Volkskrankheiten. Wobei man in Betracht ziehen muss, dass es verschiedene Typen gibt. Das Heimtückische ist, dass diese Stoffwechselerkrankung viele gefährliche Folgeerkrankungen hervorruft. Herzinfarkt, Schlaganfall, Augenschäden, Nerven- und Nierenschäden und Durchblutungsstörungen, die bis hin zu einer Amputation des Fußes führen können. Diabetes mellitus, seine Ursachen und seine Behandlungsmöglichkeiten stehen im Mittelpunkt der heutigen Sprechstunde. Wie immer können Sie sich telefonisch mit Ihren Fragen an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten zu folgenden Themen. Coronavirus schwappt jetzt die 3. Welle über uns hinweg und Auswirkungen von Pandemie und Lockdown auf die Versorgung von Diabetespatienten. Nach den 11 Uhr Nachrichten werden wir mit einem Vertreter einer Diabetes-Selbsthilfegruppe darüber sprechen, vor welchen besonderen Problemen Diabetiker im Alltag stehen. Und hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unser Diabetes-Experte heute Vormittag ist Dr. Markus Menzen. Er ist Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin und Diabetologie im Gemeinschaftskrankenhaus in Bonn und von dort ist er uns zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Dr. Menzen.
Guten Morgen, Herr Schröder und herzlich willkommen an alle Hörer.
Diabetes tritt in ganz verschiedenen Formen auf und die beiden bekanntesten sind Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Vom Typ 1 Diabetes können unter Umständen schon junge Patienten betroffen sein. Der Typ 2 Diabetes, der sogenannte Altersdiabetes, macht sich meistens erst im höheren Alter bemerkbar und ist der mit Abstand häufigste Typ. Aber es gibt noch mehr, Herr Dr. Menzen. Wie viele Diabetestypen zählen Sie?
Ja, im Endeffekt haben wir 4 Typen, die wir unterscheiden. Vielleicht dem einen oder anderen Hörer auch aus der Familie bekannt, der Schwangerschaftsdiabetes noch als eigene Form. Und dann eine große Gruppe an Krankheitsbilder, die nennen wir Typ 3 Diabetes. Das sind alles Krankheitsbilder, wo der Diabetes nicht per se auftritt, sondern in Begleitung anderer schwerwiegender Erkrankungen. Lassen Sie sich ein Beispiel bringen, wenn jemand an der Bauchspeicheldrüse operiert wurde oder ein Teil der Bauchspeicheldrüse entfernt oder entzündet war, dann kann dadurch ein Diabetes ausgelöst werden. Die Bauchspeicheldrüse reguliert ja den Blutzuckerhaushalt.
Worin unterscheiden sich denn die verschiedenen Diabetestypen?
Ja, wir gehen heute hin und unterteilen dies nach der Frage, was das grundlegende Problem ist, was den erhöhten Blutzucker auslöst. Das heißt, Sie können im Endeffekt sagen, Sie haben 2 Problemfelder. Entweder ein Mangel des blutzuckersenkenden Hormons Insulin oder ein Problem, dass dieses Insulin im Körper nicht so wirkt, wie es das tun soll. Und je nachdem, welches der bestimmende Mechanismus ist, nennen wir das diesen entsprechenden Typ. Also heißt das Beispiel bei dem jugendlichen Diabetes, den Typ 1, den Sie eben genannt haben, das ist ein Problem der Insulinbildung oder auch wenn die Bauchspeicheldrüse operiert wurde, ein Problem der Insulinbildung. Bei dem Typ 2 Diabetes, also dem dominierenden Typ der Diabeteserkrankung, da ist es ein Fehlen oder Nachlassen der Insulinwirkung im Körper. Man braucht eine größere Menge, um einen gleichen Effekt zu erzielen. Und da kommen andere Faktoren dann noch mit hinzu, die das Ansprechen auf Insulin bestimmen.
Und das heißt, es führt auch zu Unterschieden in der Behandlung mit Insulin, zum Beispiel bei den verschiedenen Diabetestypen.
Vollkommen korrekt. Also das haben Sie sehr schön im Prinzip daraus schon geschlossen. Also sozusagen das, was wir klinisch als erstes machen müssen, ist eine genaue Diagnose dieser Diabeteserkrankung und im Endeffekt schauen, wo ist das vorrangige Problem? Ist das ein Problem der Insulinbildung oder ist das ein Problem der Insulinwirkung? Und dann können wir im Endeffekt verschiedene Medikamente einsetzen. Man kann sich das vorstellen, wenn das nur ein Problem der Wirkung ist, dann bringt Insulin zuerst mal, ist nicht das vorrangige Medikament, was ich verwende. Umgekehrt habe ich ein Problem der Insulinbildung, dann behandle ich das vorrangig mit Insulin. Also heißt, für den jugendlichen Typ des Typ 1 Diabetes oder auch die Formen, wo die Bauchspeicheldrüse in der Funktion eingeschränkt ist, da verwenden wir eigentlich immer Insulin. und dies in sehr differenzierten Behandlungsmethoden, über die wir vielleicht später noch reden können. Und bei dem Krankheitsbild Typ 2 Diabetes, da sind das eher andere Medikamente, die nicht Insulin sind, sondern dann in den Blutzuckerhaushalt regulierend eingreifen durch Verwendung des eigenen Insulins oder durch Veränderung der Wirkung.
So viel zu den Unterschieden, die dann auch zu Unterschieden in der Behandlung führen. Mal umgekehrt gefragt, welche Gemeinsamkeiten haben denn die verschiedenen Typen?
Na, im Endeffekt, also der Begriff Diabetes fasst zusammen eine Erhöhung des Blutzuckers. Also die eine Gemeinsamkeit ist, dass der Blutzuckerhaushalt deutlich erhöht ist. Und zweite Sache, was ich meinte eben, ich sagte eben, das ist ein Problem der Bildung und ein Problem der Empfindlichkeit. Und im Endeffekt kann man sagen, das kommt bei beiden oder bei allen diesen Diabetesformen in gleicher Weise vor. Also es gibt nie ein Krankheitsbild nur mit Mangel und nur mit Unempfindlichkeit, sondern es ist einfach nur eine Graduierung, welches dieser beiden Probleme dominiert.
Die mit Abstand häufigste Form ist der Typ 2 Diabetes. Weit über 90% der Diabetespatienten leiden unter diesem Typ Diabetes. Welche Ursachen führen zu seiner Entstehung?
Genau, also der Typ 2 Diabetes ist eine Gruppe, die sehr groß ist. Sie haben das gerade zahlenmäßig beschrieben. Sie sagten so 90%. Also wenn man das auf Deutschland einmal runterrechnet, dann wird man sagen, das sind so 6 bis 7 Millionen Menschen in Deutschland, die an diesem Krankheitsbild leiden. Ja, und das Dominierende, oder wenn man das beschreiben will, sie haben eine genetische Veranlagung dazu, das zu bekommen. Deshalb tritt dieses Krankheitsbild ja auch in Familien gehäuft auf. Eine Generation gibt diese Veranlagung an eine Folgegeneration weiter. Die Veranlagung alleine reicht aber nicht. Das heißt, da müssen äußere Faktoren mit dazukommen, die durch die Lebensgeschichte bestimmt werden, die dazu führen, dass diese Veranlagung dann in eine klinisch manifeste Erkrankung ausbricht. Das ist das Lebensalter. Das ist die Frage der Bewegung, das ist die Frage der Ernährungsweise und durch beides im Endeffekt das Körpergewicht. Also Sie können im Endeffekt sagen, Sie bestimmen die Frage, wie empfindlich reagiert Ihr Körper auf Insulin sehr, sehr viel durch Ihre Lebensweise. Und damit können Sie auch diesem Krankheitsbild vorbeugen oder Sie können dieses Krankheitsbild sogar heilen. Also Sie haben die Möglichkeit, durch den Lebenswandel das den einmal existierenden Diabetes wieder zurückzuführen in eine nur Disposition, nur Veranlagung dieser Erkrankung zu entwickeln.
Was ganz anderes, welche Symptome spürt man denn eigentlich als Diabetes-Typ-2-Patient?
Genau, also das ist etwas, also das Bestimmende ist im Endeffekt der erhöhte Blutzucker. Wenn ich viel Zucker im Blut habe, Zucker ist ein Zellgift, dann versucht mein Körper, dies aus dem Körper zu beseitigen. Der Hauptweg ist die Niere. Und da scheide ich unten nicht Zuckerklümpchen aus, sondern es fließt eine zuckerreichere Urin. Deshalb auch der Name Diabetes mellitus, honigsüßer Durchfluss. Der honigsüße Urin, der im Endeffekt durchläuft. Das heißt, das erste Symptom, was ich mit verspüren kann, ist ein vermehrtes Wasserlassen. Wenn ich mehr Wasser ausscheide, dann muss ich auf der anderen Seite auch mehr Wasser zuführen. Also ich habe ein vermehrtes Durstgefühl. Das kann so ausgeprägt sein, dass ich diesen Flüssigkeitshaushalt nicht mehr hinbekomme. Und dann bekomme ich eine Müdigkeit, eine Abgeschlagenheit, Sehstörungen, die auftreten können. Auch so eine allgemeine Kraftlosigkeit. Und die tritt insbesondere dann auf, wenn der Blutzucker besonders hoch ist, also nach den Mahlzeiten. Da, wo der Blutzucker eh ansteigt, kommt dann diese Symptomatik besonders vehement. Und dies ist bei all den Diabetesformen als Symptome zu erkennen. Man kann das auch, wenn man genau fragt, herausfragen. Das Tückische beim Typ 2 Diabetes ist, dass dieses Krankheitsbild sich meistens über Jahre ganz schleichend, ganz langsam entwickelt. Und daher muss ich dies nicht so als abrupten Wechsel feststellen. Das heißt, viele der Patienten bemerken selber diese Veränderungen gar nicht, sondern der Blutzucker fällt als Zufall in einer Laboruntersuchung auf und man sagt, Mensch, haben Sie nicht Beschwerden gehabt? Ihnen muss doch aufgefallen sein, dass Sie häufiger zur Toilette gegangen sind. Und wenn man dann die Patienten fragt, dann sagen die, ja, richtig, wenn ich zurückdenke, dann fällt mir das auf, das ist so seit einem halben oder dreiviertel Jahr oder seit 1 oder 2 Jahren.
Das liegt daran, dass diese Patienten gar nicht wissen, dass sie an Diabetes leiden.
Genau,
was passiert denn, was kann denen denn passieren, wenn der Diabetes nicht behandelt wird?
Ja, also die Diabeteserkrankung, das ist ein schwerwiegendes Problem, weil diabetesbedingte Folgen sich bilden können. Wir haben insbesondere Veränderungen am Gefäßsystem, den großen Gefäßen, die großen Organe versorgen, als Beispiel das Herz oder das Gehirn, mit dem Risiko für den Herzinfarkt oder den Schlaganfall, Durchblutungsstörungen in den Beinen, die sich ausbilden können, mit Teilen des Fußes, die dann vielleicht in einer Verletzung nicht mehr heilen oder absterben können. Wir haben Veränderungen an den kleinen Gefäßen, die sich dann im Auge oder an der Niere zeigen oder auch an den Nervenfasern in Gefühlsstörungen.
Das sind aber schon so richtig schwerwiegende Folgen.
Das stimmt, aber Sie müssen sich im Prinzip überlegen, es gibt eine sehr schöne Untersuchung, die hat geschaut, bei Menschen, die mit einem akuten Herzinfarkt auf dem Herzkathetertisch landen, wie viele von denen haben einen Diabetes oder eine Zuckerstoffwechselstörung? Das ist ungefähr 2/3 dieser Patienten. Mhm. Und von denen war das Problem nur ungefähr die Hälfte bekannt. Mhm.
Lassen Sie uns zum Alltag mit Diabetes wechseln. Sie haben den Blutzucker ja schon angesprochen. Und ganz wichtig für Patienten ist ja, für Diabetespatienten, die wissen, dass sie darunter leiden, das setzen wir jetzt mal voraus, ist es, den Blutzuckerspiegel zu messen. Welche Bedeutung hat der?
Ja, genau. Also die zum einen zur Überprüfung des Therapieerfolges. Also egal, ob ich den Diabetes mit Medikamenten behandle oder durch Veränderungen des Lebenswandels, kann ich durch die Blutzuckerkontrolle sehen, habe ich Blutzuckerwerte damit erzielt, die nahe oder gleich dem Normalgesunden sind, also reicht die Therapie aus. Die zweite Sache ist, bei Menschen, die Wirkstoffe verwenden, die sie nach der Höhe des Blutzuckers anpassen, als Beispiel die Insulintherapie, wo ich hingehe und sage, je nachdem wie hoch der Blutzucker ist, gebe ich davon mehr oder weniger, nutzt man die Blutzuckermessung dafür, die Dosis des Medikamentes festzulegen.
Wie häufig muss man das machen?
Ja, das hängt im Endeffekt von der Behandlung ab. Also ich habe jetzt gerade eben die Insulintherapie angesprochen. Dann würden Sie sagen, im Prinzip vor jeder Insulingabe tun Sie dies.
Das kann aber relativ häufig sein.
Das kann häufig sein. Ja. Also es gibt Menschen, zum Beispiel mit einem Typ 1 Diabetes, die 7-8 Mal am Tag Blutzuckerkontrollen durchführen oder auch häufiger. Weil sie ja auch in bestimmten Situationen, als Beispiel, wenn sie eine Insulintherapie ausführen, da haben sie auch das Risiko, dass diese Therapie zu stark ist, dass der Blutzucker zu tief fällt, eine Unterzuckerung entsteht. Und somit sind sie zum Beispiel auch aufgefordert, vor jeder Kraftfahrzeugfahrt den Blutzucker zu kontrollieren, vor jeder körperlichen Aktivität dies zu tun oder auch danach.
7 bis 8 Mal am Tag, haben Sie gesagt. Und früher musste man dazu dann irgendwie einen Blutstropfen entnehmen, meistens indem man sich in die Fingerkuppe gestochen hat. Das ist ja sehr unangenehm. Inzwischen gibt es da auch Fortschritte in der Technik, gibt auch ein Gerät, für das man nicht mehr stechen muss. Wie sind die Erfahrungen mit diesen Techniken?
Wir verwenden heutzutage bei den Menschen, die häufig messen müssen, also die eine intensivierte Insulintherapie durchführen, sehr häufig Gerätschaften zur Gewebezuckermessung. Das heißt, man macht eine Vereinfachung, man legt eine Messtechnik in das Fettgewebe der Haut, also misst nicht im Blut, sondern in dem direkt dem Blutgefäß naheliegenden Raum und hat damit einen sehr nahe dem Blutzucker kommenden Wert als einfacheren Verlaufsparameter. Diese Gewebszuckermessungen, die werden mittlerweile von verschiedenen Firmen angeboten und haben in die Regelversorgung absolut Einfluss genommen. Das heißt, das ist etwas, womit wir alltagtäglich umgehen und was immer mehr den Alltag auch bestimmt, weil es den Alltag für die Patienten einfacher macht und auch den Überblick über die Therapie.
Sie hören die Sprechstunde. Unser Schwerpunktthema Diabetes und unser Experte heute Vormittag ist Dr. Markus Menzen, Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin und Diabetologie im Gemeinschaftskrankenhaus Bonn. Und von dort ist er uns zugeschaltet. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zentral bei der Behandlung des Diabetes ist die Therapie mit Medikamenten. Nun gibt es zahllose Medikamente, die dafür in Frage kommen. Zu viele, um sie jetzt einzeln vorzustellen. Herr Dr. Menzen, können Sie uns einen Überblick geben, welche Wirkstoffgruppen da wichtig sind, welche man kennen sollte?
Ja, Also die klassische Substanz ist das Metformin, ein Medikament, was Sie seit über 50 Jahren einsetzen, was insbesondere über die Leber wirkt und was wir heute auch so als, wir nennen das First-Line-Medication, also das Medikament verstehen, was wir jedem raten würden, primär zu nehmen, als Erstmedikament zu nehmen. Wenn das nicht ausreichend wirkt, dann gibt es verschiedene Präparategruppen, die wir danach verwenden können. Und wir gehen heute hin und versuchen, Substanzen zu verwenden, die gleichzeitig dieses eben beschriebene Risiko für Gefäßveränderungen vermindern. Die hingehen und vor Gefäßerkrankungen schützen, auch unabhängig vom Blutzucker. Und da sind zwei Substanzklassen sehr interessant. Das eine ist ein Medikament, was die Ausscheidung des Zuckers über den Harntrakt vermehrt. Schwieriger Name, die heißen SGLT2-Inhibitoren. Muss man sich vielleicht nicht merken, aber es scheidet mehr Zucker über den Harn aus. Und das zweite ist ein Medikament, was ein Darmhormon ist, was wir natürlich bilden, was eigentlich für unseren Blutzuckerhaushalt verantwortlich ist. Das heißt GLP-1, auch ein schwieriger Name. Und das können wir heute technisch nachbauen und verwenden dies zur Behandlung von Menschen mit Diabetes.
Das sind aber Medikamente, mit denen es schon viel Erfahrung gibt.
Korrekt. Also ja. Wir haben einen unendlichen Wissensschatz, ja. Gerade auch von großen Studien in den letzten Jahren. Der Diabetesbereich durch die Zahl und auch die Schwere der Erkrankung ist etwas, was ausgiebig wissenschaftlich erforscht wird.
Gibt es denn interessante und wichtige Neuentwicklungen?
Ja, ganz viel. Ich dachte ja eben, dass das, was uns eigentlich am meisten Sorge macht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Und da können wir mit den Medikamenten sehr sinnvoll das Risiko unserer Patienten beeinflussen und steuern. Das zweite sind die Begleiterkrankungen, insbesondere die Adipositas, also das Übergewicht. Und da haben wir gerade in dieser Gruppe der Magen-Darm-Hormone ganz viel klinische Forschung, weil diese Darmhormone, die steuern nicht nur unseren Blutzuckerhaushalt, sondern die gehen auch gleichzeitig hin und regulieren unser Appetitverhalten. Und wir werden dort in den nächsten Jahren Präparate haben, mit denen wir schaffen, 20-30% des Ausgangsgewichtes zu reduzieren. Heute schaffen wir so schon so 10-15% des Ausgangsgewichtes und sind damit dann sogar in der Lage, den Diabetes zu heilen. Also für die Menschen, die es nicht schaffen, über Lebensstiländerung eine Heilung oder eine Besserung der Erkrankung hinzubekommen, das mit Hilfe von Medikamenten zu schaffen.
Lassen Sie uns diesen Zusammenhang zwischen Übergewicht oder Adipositas und Diabetes ein bisschen vertiefen. Es ist ja, es gibt einen engen Zusammenhang, aber nicht jeder, der Übergewicht hat, leidet an Diabetes und nicht jeder, der Diabetes hat, leidet an Übergewicht. Können Sie uns das erklären?
Ja, relativ einfach. Ich sagte eben, dass Sie für den Diabetes eine genetische Vorbestimmung brauchen. Sie können sich das ungefähr so vorstellen, dass bei diesen Menschen die Bauchspeicheldrüse nicht beliebig steigerbar Insulin bilden kann. Und die Frage, wie viel Insulin ich im Leben brauche, bestimme ich durch das Gewicht. Also heißt, habe ich jemanden mit einem Übergewicht und einer Bauchspeicheldrüse, die sich beliebig steigern lässt, dann bleibt der dick, bekommt aber keinen Diabetes. Im Gegenzug habe ich eine genetische Veranlagung, dass meine Bauchspeicheldrüse nicht beliebig viel Insulin bilden kann. Dann entwickle ich ein Übergewicht und gleichzeitig eine Diabeteserkrankung. Und umso höher mein Gewicht ist, umso ausgeprägter ist der Diabetes.
Wir haben vorhin schon über Folgekrankheiten kurz gesprochen. Sie haben uns geschildert, wie viele Patienten mit Herzinfarkt und Schlaganfall auf den OP-Tisch kamen. Aber es gibt ja noch mehr Folgeerkrankungen. Ja. Den diabetischen Fuß haben wir auch schon angerissen. Daneben gibt es auch andere, die sind nicht so bekannt. Erkrankungen des Auges zum Beispiel.
Ja, also ist vollkommen richtig. Also ich glaube, dass die wichtigste Krankheitsbild, was wir fokussieren können, ist die Niere. Dort gibt es Veränderungen, die wir sehr, sehr früh feststellen können durch eine gezielte Untersuchung des Urins. Und wo wir dann auch lenkend mit eingreifen können, um das Risiko einer Nierenschwäche bis hin zur Dialyse im Endeffekt zu beeinflussen. Mhm. Gleichzeitig auch Erkrankungen des Auges, wie Sie sie eben schon auch mit erwähnt haben, wo es Blutungen am Augenhintergrund, Gefäßveränderungen am Augenhintergrund geben kann, die auch hingehen bis zur Erblindung. Das heißt, wir raten jedem unserer Patienten mindestens einmal im Jahr zum Augenarzt zu gehen. Der Diabetes macht aber noch ganz, ganz viele andere Sachen. Hauterkrankungen, Veränderungen auch in bestimmten Fragen der Wundheilung. Also das Beispiel, wir raten jedem Menschen über 65, dass er auch regelmäßig zahnärztlich sich kontrollieren lässt und eine Zahnreinigung zum Beispiel durchführt, weil das auch bestimmende Faktoren sind für die Frage der Diabeteskontrolle.
Ein breites Feld an Symptomen. Ein Bereich würde ich gerne zum Schluss noch ganz kurz streifen, nämlich den Zusammenhang zwischen Ernährung und Diabetes. Was muss ein Diabetiker bei seiner Ernährung beachten?
Ja, wir haben früher ganz viele Produkte und ganz viele Diäten gehabt, die spezifisch für den Diabetes waren. Sie können das eigentlich ganz kurz zusammenfassen. Sie sollten versuchen, eine Kalorieneinschränkung zu haben. Und abhängig von der Frage, wie hoch mein Gewicht ist, umso stärker oder umso weniger. Also bin ich normalgewichtig, kann ich eine normale kalorische Kost machen. Bin ich übergewichtig, versuche ich eher weniger Kalorien zu mir zu nehmen, als ich am Tag verbrauche. Und die zweite Sache, es sollten Zuckerstoffe vermieden werden, die sehr schnell ins Blut hineingehen. Das heißt, wir wissen, dass das nicht bei jedem Zucker gleich ist. Das heißt, ich sollte die Gesamtmenge an Zuckerstoffen einschränken und insbesondere die vermeiden, die schnell ins Blut hineingehen. Und das sind teilweise Sachen, die wir als sehr gesund ansehen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Obst. Der Fruchtzucker ist der Zucker, der am schnellsten vom Darmtrakt in das Blut aufgenommen wird.
Und all diese Fragen, die damit zusammenhängen, werden wir im Laufe der Sendung noch weiter besprechen. Unser Experte ist Dr. Markus Menzen vom Gemeinschaftskrankenhaus in Bonn. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unsere erste Hörerin kommt aus München. Grüß Gott nach München.
Ja, hallo. Ich bin sehr übergewichtig, Body Mass Index von 39, obwohl ich jetzt schon wieder 10 Kilo abgenommen habe. Trotzdem, der Hausarzt hat Prädiabetes festgestellt und Mikroalbumin im Urin. Das ist so ein spezifisches Eiweiß. Und er hat gesagt, das könnte ich alles noch umkehren, weil es so am Anfang steht. Jetzt habe ich aber am Wochenende im Fernsehen gesehen, diese angesprochenen Medikamente, diese SGLT2-Hämmer und GPL1, dass man das auch nehmen kann, wenn man einfach nur übergewichtig ist, also weil es die Nieren schützt. Ich mache mir Gedanken um die Nieren und die haben auch erzählt, dass die herkömmlichen Medikamente die Nieren nicht schützen. Jetzt ist meine Frage, sollte ich solche Medikamente neben dem Abnehmen begleitend einnehmen oder jetzt erstmal kräftig abnehmen und dann gucken, was macht die Niere?
Herr Dr. Menzen, was können Sie unserer Hörerin, die da etwas irritiert ist, raten?
Genau, also eine hochspannende Frage. Wir haben hier einen Patientenfall mit einer Vorstufe einer Diabeteserkrankung, aber schon sichtbaren Zeichen, dass das Übergewicht und diese grenzwertige Zucker zur Organveränderung hier die Eiweißausscheidung über den Urin geführt hat. Und es ist die Frage, wie kann man da Medikamente einsetzen? Die Gruppe der GLP-1-Rezeptoragonisten, die ich eben genannt habe, die hat eine Zulassung zur Behandlung des Diabetes, aber auch eine Zulassung zur Behandlung des Übergewichtes. Und diese Substanzklasse zeigt auch in Studien einen Rückgang der Albuminausscheidung im Urin, das, was die Patientin gerade genannt hat als Vorstufe der Diabeteserkrankung. Das heißt, man kann überlegen, diese Substanzklasse in diesem Falle einzusetzen, um die Gewichtsabnahme zu beschleunigen und gleichzeitig den schützenden Effekt für die Niere zu nutzen. Man muss im Endeffekt sagen, dass das Übergewicht alleine in Deutschland keine anerkannte Erkrankung darstellt. Das bedeutet, dieses Medikament ist zum jetzigen Zeitpunkt für diese Fragestellung nicht zugelassen der Verschreibung zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung. Das heißt, das wäre dann wahrscheinlich bei der Patientin eine Selbstzahlerleistung. Aber das macht durchaus Sinn, bei einem Body Mass Index von 39, also einem Körpergewicht zu Körperoberflächenverhältnis, was deutlich erhöht ist, würde man im Endeffekt sagen, ist die Chance, dass man es rein mit Diät schaffen wird, eher klein. Das ist ja auch das, was die Patientin aus ihrer Geschichte heraus beschreibt, dass sie sagt, ich habe immer wieder auch Phasen, wo ich dann wieder deutlich zunehme. Und da kann ein solches Medikament sehr hilfreich sein.
Ist das Medikament eigentlich rezeptfrei oder?
Das ist verschreibungspflichtig. Ja. Und wie gesagt, ist auch für diese Indikation reines Übergewicht in Deutschland auch zugelassen. Ein Wirkstoff daraus ist dafür zugelassen, muss man genauer sagen. Aber es ist etwas, was nicht also erstattungsfähig ist. Ja, ist verschreibungspflichtig, aber nicht erstattungsfähig.
Sodass man das aber in jedem Fall eben in enger Koordination und Absprache mit dem Arzt
wählen sollte. Also das ist ein Thema, was man mit dem Arzt auf jeden Fall besprechen sollte. Vielleicht auch sozusagen, um nochmal die Sorge vor der Niere zu nehmen, auch die Gewichtsabnahme auf natürlichem Wege wäre etwas, was für die Niere einen definitiven Segen darstellt, also was da auch eine Verbesserung bringt. Also das heißt, man muss diese Substanz nicht verwenden. Ich kann nur eventuell den Abnahmeprozess oder den Gewichtsveränderungsprozess beschleunigen und vielleicht auch stabiler gestalten.
Das heißt, der Ratschlag dann an unsere Hörerin: Ja, das ist eine interessante Sache, aber unbedingt in Absprache mit dem Arzt das zu nehmen.
Haben Sie schön gesagt, genau.
Dann danke ich unserer Hörerin in München, und in Neuruppin ist jetzt Herr Tietze am Telefon. Guten Morgen, Herr Tietze.
Guten Morgen.
Ihre Frage.
Ja, ich bin seit 10 Jahren in Behandlung Diabetes Typ 2. Ich bin 72 Jahre alt, wiege 72 Kilo. Ja, und ich gehe regelmäßig zur Diabetologin, jedes Vierteljahr, einmal im Jahr auch zum Zahnarzt und auch zum Augenarzt. Letzte Woche hatte ich einen Langzeitwert von 7,1, einen aktuellen Wert von 6,3 Blutzucker. Ich mache seit 3 Jahren einmal im Januar so 10 Tage Fasten. Fasten, also nur Getränke, Tee, Fruchtsäfte etc., Brühe. Und nach dieser Fastenzeit nehme ich ungefähr 4 Kilo ab und danach wieder so 2 Kilo zu bei normaler und auch sehr gemüsehaltiger Ernährung. Und in dieser Zeit, der Fastenzeit, nehme ich keine Tabletten, weder Metformin oder neuerdings auch Jardiance. Und jetzt habe ich mit meiner Diabetologin vereinbart, dass ich auch darüber hinaus, natürlich bei Blutzuckermessung, dass ich diese Tabletten nicht mehr nehme. Das ist jetzt schon 6 Wochen lang und der Blutzucker ist okay. Meine Frage ist jetzt: die Bauchspeicheldrüse wieder so weit okay, dass sie alleine das notwendige Insulin produzieren kann?
Ja, also auch sehr, sehr spannende Frage, die Sie gerade stellen. Ich hatte ja eben gesagt, dass man durch eine Gewichtsreduktion, durch eine Veränderung der Lebensweise in der Lage ist, dieses Krankheitsbild zu heilen. Also heißt, der Typ-2-Diabetes, der ist nicht verpflichtend, mit Medikamenten zu behandeln. Ich kann den behandeln durch meinen Lebenswandel. Und das ist das, was Sie jetzt im Moment gerade versuchen und was Sie tun und wo Sie anscheinend einen gleich guten Effekt erzielen wie vorher über die Verwendung von Medikamenten. Sozusagen gegen diese Praxis, auch gegen diese Fastenkur, die Sie durchgeführt haben, ist überhaupt nichts einzuwenden. Das Fasten hätte als einziges Risiko, wenn ich ein Medikament verwende, was eine Unterzuckerung erzielen kann. Also was den Blutzucker senkt, über das natürliche Maß darüber hinausgehend. Das sind die beiden Tablettensorten, die Sie verwenden, würden das auch nicht tun. Das heißt, gegen das Fasten ist grundsätzlich nichts einzuwenden, und das in der Zeit zu pausieren, ist auf jeden Fall sinnvoll. Jetzt zu der Frage allgemein, macht das Sinn, hier so im weiteren Leben damit weiterzumachen? Im Prinzip schon. Das Einzige, was man gucken muss, ist, dass keine Mangelernährung entsteht. Ja. Also genauso wie man zu viel essen kann, kann es auch sein, dass ich zu wenig esse oder dass ich von bestimmten Lebensmitteln nur bestimmte Makronährstoffe nur über diesen Weg hinbekomme. Also heißt, wenn Sie das schaffen, mit einer ausgewogenen Mischkost die Kalorienmenge und die Zuckermenge so klein zu halten, dass Ihr Blutzucker im Normalbereich liegt, dann kann man Ihnen eigentlich nur gratulieren.
Ja, danke. Ja, das versuche ich auf jeden Fall auch.
Ja, ja, gut. Dann vielen Dank für Ihren Anruf. Ich möchte auch ein E-Mail zitieren von Frau Müller. Sie, Herrn Müller aus dem Taunus, er fragt: Was kann man tun, wenn am Morgen der nüchtern Blutzucker zu hoch ist? Und wie kommt das überhaupt zustande?
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil man denkt ja, Mensch, der Zucker, der kann eigentlich nur hochgehen, wenn ich was gegessen habe. Das ist aber nicht so. Unser Körper, der ist in der Lage, Zucker in einer Speicherform, das ist im Prinzip so ähnlich wie Stärke, in Organen zu speichern, insbesondere in der Leber, und dies dort in den frühen Morgenstunden oder auch über den Tag, wenn ich nüchtern bin, auszuschütten. So einfach den Grund, unser Gehirn, das lebt größtenteils nur von Zucker. Und wenn das hieße ja, um geistig klar zu sein, müsste ich regelmäßig Mahlzeiten zu mir nehmen. Das ist etwas, was wir so in unserer Stammesgeschichte überhaupt nicht hinbekommen haben. Deshalb war das sehr sinnvoll, so einen Speicher zu haben. Auf die Frage, der wird überschießend ausgeschüttet. Also das heißt, ich habe anscheinend zu viel in meinem Speicher drin. Und wie kann ich das beeinflussen? Ja, im Prinzip über zwei Wege. Der wichtigste ist die körperliche Aktivität, weil da leere ich diesen Leberspeicher aus und schütte die Zuckerstoffe ins Blut und sie werden dann von der Muskulatur aufgenommen. Das heißt, ich habe in den frühen Morgenstunden weniger Leberzucker. Und das zweite ist, ja, umso weniger ich in den Speicher hineingebe, umso weniger kann ich auch ausschütten. Also das heißt, genau die Themen, die gerade der Vorpatient im Prinzip auch berichtet hat, also durch eine Reduktion der Kalorienmenge, Reduktion der Kohlenhydratmenge, Steigerung der körperlichen Aktivität, kann ich den nüchternen Blutzucker sehr effektiv senken. Wenn das nicht gelingt, gibt es logischerweise auch Medikamente, aber nicht medikamentös über diesen Weg.
Das heißt, dann sofort schnell mit dem Frühstück intervenieren. Es geht ja sozusagen um die Situation des Aufstehens dabei.
Nee, das nicht. Sondern sozusagen, das ging ja um die Frage, wenn ich morgens nüchtern aufwache und der Blutzucker schon zu hoch ist, wie kann das überhaupt sein? Ne? Das ist der Zucker,
Die Frage ist auch, was kann er jetzt tun? Was
soll der jetzt? Genau, sozusagen bei den Mahlzeiten die Zuckermenge reduzieren, hingehen und versuchen, die körperliche Aktivität, also Ausdauerbelastung, zu steigern, Gehstrecken zu vermehren, schwimmen, Fahrradfahren, laufen, solche Dinge ergreifen. Und wenn man sieht, das reicht nicht aus, dann kann man Medikamente verwenden, die die Zuckerbildung in der Leber beeinflussen, wie als Beispiel das Metformin.
In Köln ist Frau Neff am Telefon. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wir hören Sie sehr gut. Ihre Frage.
Ja, wunderbar. Bei mir ist es so, dass ich nicht zuckerkrank bin, aber ich habe eine Polyneuropathie und das schon seit Ende der 90er Jahre. Und jeder sagt, wenn ich Polyneuropathie habe, das tippt sofort auf Zuckerkrankheit und ich muss mich dann sozusagen rechtfertigen, dass aufgrund der Laborbefunde bei mir kein Zucker feststellbar ist.
Dann lassen Sie uns das mal schnell klären, ob es da überhaupt einen Zusammenhang oder welchen Zusammenhang es da geben kann, Herr Dr. Menzen. Polyneuropathie und Diabetes, welchen Zusammenhang gibt es da?
Wir kennen ungefähr 50 Erkrankungen, die Polyneuropathien nach sich ziehen können. Und mit denen können wir ungefähr 70% der Krankheitsbilder erklären. Der häufigste ist der Diabetes, aber dann würde man bei Ihnen halt sagen, Sie haben entweder einen der 49 anderen oder Sie gehören zu den 30% der Menschen, wo wir die Ursache nicht finden. Der Grund, warum Sie sich rechtfertigen müssen, ist, weil es einfach statistisch gesehen der häufigste Grund ist.
Ja, genau. Und da ich aber gleichzeitig auch übergewichtig bin, wird mir das meistens nicht geglaubt.
Genau, und sag mal, da haben Sie zum Beispiel eine zweite Erkrankung oder einen zweiten Risikofaktor mit angesprochen. Also wenn man sozusagen Häufigkeiten sich anschaut, dann ist in der Gruppe der Menschen mit Übergewicht, der Gruppe der Menschen mit Bluthochdruck oder Fettstoffwechselstörung die Neuropathie deutlich häufiger.
Ja, also ich habe auch Bluthochdruck und ich habe Übergewicht und ich habe Polyneuropathie.
Genau. Ja. Und dann wäre wahrscheinlich der Bluthochdruck und das Gewicht der Risikofaktor bei Ihnen und halt nicht der Diabetes.
Ja. Das kann einen leicht auf eine falsche Fährte bringen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich möchte auch ein E-Mail zitieren von Frau Nuding oder einen Auszug daraus. Sie sagt, wenn Ärzte ihren Patienten raten würden, Haferflocken täglich zu essen, könnten viele Schäden vermieden werden.
Also die Hafertage, das ist eine sehr, sehr alte Therapie in Frankfurt, vor über 100 Jahren das erste Mal zur Behandlung des Diabetes eingeführt worden. Das stimmt, also eine sehr ballaststoffreiche Ernährung, das wären Zucker, aber Zucker, die sehr, sehr langsam ins Blut hineingehen, das, was ich eben meinte. Und wenn man die betont, dann hat man eine Verbesserung des Zuckerhaushaltes.
Wir haben noch eine Hörerin, wir gucken, dass wir das noch schnell vor den Nachrichten beantworten können, nämlich Frau Schlemmer in Wuppertal. Sie sind Diabetikerin, weiß ich, und Sie haben Probleme bei der Spritze. Können Sie das kurz schildern?
Meine Frage ist die, ich bin also 88 Jahre alt und habe ungefähr seit 6-7 Jahren Diabetes 2 Zucker. Und war bei der Erstuntersuchung, wurde gesagt, ich sollte morgens 24 und abends 18 Einheiten nehmen. Und zwar nehme ich Actraphane 30, Flexpen. Und das reichte aber nicht, da ich gehbehindert bin, also nicht in eine Praxis gehen kann, habe ich mir jetzt insofern selbst geholfen, dass ich etwas mehr spritze. Und zwar sogar nachts.
Fühlen Sie sich denn dabei,
ob das schädlich ist für den Körper?
Herr Dr.
Menschen. Also kurze Antwort, weil wir sind hier gleich in der Pause. Also die Menge als solches ist nicht schädlich. Sie verwenden allerdings ein Insulin, das 16 bis 18 Stunden lang wirkt. Das heißt, wenn ich das mehrfach am Tag spritze, dann kann das zu Überlappungen führen. Also eventuell einen stärkeren Effekt da erzeugen, wo Sie ihn nicht mehr bräuchten. Und deshalb wäre es auf jeden Fall sinnvoll in Ihrem Fall, dass Sie Rücksprache nehmen mit Ihrem behandelnden Arzt und das absprechen.
Unser Diabetesexperte ist Dr. Markus Menzen. Er ist Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin und Diabetologie im Gemeinschaftskrankenhaus in Bonn. Nochmal kurz unsere Hörertelefonnummer 00800 4464 4464. Und am Telefon in Wiesbaden ist jetzt Herr Feltens. Guten Morgen, Herr Feltens.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Herr Feltens hier aus Wiesbaden.
Sie sind Typ-1-Diabetiker, das ist dann etwas seltener.
Vielen Dank erstmal, dass ich auch dabei sein kann. Ich spreng jetzt ein bisschen das Altersdurchschnitt, weil die vorherigen Hörer und Diabetiker dann doch etwas das Ältere sind. Ich bin 41 und relativ spät diagnostiziert, erst vor 10 Jahren mit dem Typ-1-Diabetes.
Darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Haben Sie eine Freisprechanlage gerade irgendwie an?
Nein, habe ich nicht.
Okay, dann probieren wir es mal weiter.
Typ-1-Diabetiker, erst vor 10 Jahren diagnostiziert, aber auch von dort leidenschaftlicher Sportler. Und ich habe einfach für mich gemerkt, dass gerade das Thema Bewegung, Sport und auch ketogene Ernährung sehr hilfreich ist, um den Diabetes im Griff zu haben. Und da wäre jetzt eben auch meine Frage, dass das auch bei zukünftigen Therapieansätzen noch stärker in den Fokus rücken sollte, neben der Medikation, vor allem für auch Typ-1-Diabetiker, weil durch das Intervallfasten, durch die ketogene Ernährung, ich deutlich weniger Insulin, aktuell gar kein kurzfristiges Insulin zuführen muss und somit natürlich auch kaum oder gar keine Spitzen mehr habe nach unten und dann nach oben, weil ich eben weniger adjustieren muss mit dem Insulin. Das heißt, wenn ich wegkomme von dem, ich sag mal, klassischen Morgens-, Mittags-, Abendsessen, ich eben nicht in die Gefahr komme, mit Insulin ausschlägen nach unten oder nach oben, nicht zu hoch oder zu niedrig zu spritzen. Und da wäre eben meine Frage, wie stark das auch bei den zukünftigen Therapieansätzen ja immer stärker in den Fokus geht und weniger auf die Insulin- und Medikamententherapie.
Ja. Herr Dr. Menzen, wie weit wirkt sozusagen der Sport da mit rein?
Ja, genau. Also es sind zwei verschiedene Sachen, die man da unterscheiden muss. Also das eine ist der Sport, das andere ist die ketogene Diät. Aber vielleicht einen Satz vorher noch, damit die Hörer, die jetzt zuhören und vielleicht auch Enkelkinder haben oder selber einen Typ-1-Diabetes haben, nicht auf den falschen Gedanken kommen. Wir haben bei dem Typ-1-Diabetes, also diesem autoimmunologischen Diabetes, einen Unterschied des Verlaufes, ob ich den als Kind oder als Erwachsener bekomme. Diese Erwachsenenform, die bei unserem Hörer vorliegt, das ist eine immunologisch komplett andere Form der Diabeteserkrankung und die verläuft deutlich langsamer. Das heißt, im Gegensatz zu den Kindern und Jugendlichen, wo dieser Insulinmangel ganz, ganz schnell sich entwickelt, die innerhalb von Wochen oder Monaten gar kein Insulin mehr bilden, ist das bei unserem Hörer so, dass der selbst nach Jahren der Erkrankung immer noch selber in der Lage ist, Insulin zu bilden. Und dadurch schafft er es im Moment, ohne eine Gabe eines Insulins zur Mahlzeit, den Blutzucker zu kontrollieren. Das würden die Kinder und Jugendlichen nicht schaffen. Ja, das ist ganz wichtig, auseinanderzuhalten, also dass diese Botschaft jetzt nicht falsch verstanden wird. Deshalb funktioniert bei ihm auch eine ketogene Diät, die wir sonst beim Typ-1-Diabetes sehr skeptisch sehen würden, weil die Patienten gerade als Kinder und Jugendliche eine Neigung haben zu Ketosen, also zu Übersäuerung des Blutes. Und das erzeugen sie mit dieser Form der Diät selber. Das heißt, das ist für ihn wahrscheinlich eine gute Lösung, aber das kann man nicht so verallgemeinern. Das Thema körperliche Aktivität, das ist was ganz Wichtiges, eigentlich bei allen Diabetesformen. Und wir haben bei der Gruppe der Typ-1-Diabetiker auch eine relevante Zahl an Menschen mit Übergewicht. Das sind so ungefähr 40% der Erkrankten. Und gerade bei denen ist die körperliche Aktivität etwas, wo man sehr gut mitarbeiten kann, um Insulinempfindlichkeit zu verbessern. Also zusammengefasst, der Vorschlag, der da gekommen ist, in Teilbereichen kann man den so verallgemeinern. Aber unser Hörer, der hat wirklich eine ganz spezielle Form des Typ-1-Diabetes, der sich im Erwachsenenalter erst zeigt, der heißt LADA. Und der verläuft von der Erkrankung her komplett anders als die Jugendlichen- und Kinderformen des Typ-1-Diabetes. Und so einige der Erfahrungswerte, die für ihn gut sind, die kann man nicht so verallgemeinern.
Herr Feltens, vielen Dank für Ihren Anruf und Ihre Frage. Ich möchte ein weiteres E-Mail zitieren von einem Hörer aus Köln. Er fragt, er sagt, Unterzuckerungen können je nach Umfang der Unterzuckerungen zum Absterben von Gehirnzellen führen. Gibt es eine Möglichkeit, den Umfang der bisher abgestorbenen Gehirnzellen zu ermitteln?
Ha, also ganz schwierige Frage. Also, zum einen, ja, das stimmt. Vielleicht kann man eine Sache, weil das taucht immer wieder auf. Also Diabetes heißt, Blutzucker ist zu hoch. Das heißt, dieses Krankheitsbild als solches hat keine Unterzuckerung. Das heißt, die Unterzuckerung ist immer Folge der Behandlung. Also durch die Medikamente, durch die Tabletten oder durch die Spritzen, die ich benutze, ausgelöst. Das heißt, wenn ich versuchen will, das zu verhindern, dann geht es zuerst mal darum, die Therapie so anzupassen, dass das nicht passiert. Zweite Sache, stimmt, unser Hirn, sagte ich eben, das lebt zu 90% von Zucker. Das heißt, wenn der Blutzucker zu tief abfällt, dann wird das Gehirn geschädigt und das ist nicht sinnvoll, dass das passiert. Quantifizieren, also messen, wie viel Masse ist das, kann man in der Akutphase, kann man zumindest beschreiben, da kommt weniger Zucker oder da kommt mehr Zucker an. Aber wenn man das im Prinzip so beschreiben will, hat das relativ wenig Nutzen, weil unser Nervensystem sehr komplex aufgebaut ist. Und wenn man das so möchte, ist das beim Gehirn nicht eine Frage, wie viel Masse verändert sich, sondern in welchem Teil unseres Gehirns welche Nervenzellen sind abgestorben. Das heißt, selbst wenn das nur Stecknadelkopf groß an Veränderung ist, dann kann das dazu führen, dass ich irgendwo eine Lähmungserscheinung habe oder mein Gedächtnis gestört ist. Und umgekehrt könnte es sein, dass an einer anderen Stelle ein Bereich geschädigt ist, der vielleicht so groß ist wie eine Murmel und das passiert mal mir gar nichts. Das heißt, das Quantifizieren, das Messen des Ausmaßes hat im Prinzip keine Bedeutung, sondern wir würden heute sagen, wir versuchen, wenn es irgendwie geht, jede Form der Unterzuckerung zu vermeiden. Und gerade bei dem Krankheitsbild Typ 2 Diabetes ist das sehr gut möglich, weil wir ganz, ganz viele Medikamente haben, die kein Unterzuckerungsrisiko haben, die wir für dieses Krankheitsbild einsetzen können.
In Bremervörde ist ein Hörer am Telefon, der jetzt namentlich nicht genannt werden möchte. Guten Morgen nach Bremervörde.
Ja, guten Morgen.
Ihre Frage oder Ihre Vermutung?
Ja, ich weiß jetzt nicht, mit welchen Vorinformationen Sie jetzt...
Ich weiß erstmal gar nichts.
Gar nicht so. Es ist so, dass ich vor gut 25 Jahren einen Ausrutscher gehabt habe mit einem Messwert von 420.
Was ist da gemessen worden?
Der Zuckergehalt im Blut.
Ja.
Und da bin ich in einer Klinik gelandet und habe auch zwei Infusionen bekommen. Damit war das vorläufig wieder geregelt. Nur die Ursache, die wurde nicht festgestellt. Die habe ich dann erst später auf durch eine naturheilkundliche elektronische durch einen Messvorgang habe ich dann das herausbekommen oder bekommen lassen, dass ich eine unnormale Zusammensetzung des Blutes hatte. Das heißt, das Redoxpotenzial in Messwerten war zu hoch und Ich bin dann durch die Veränderung meines benutzten Trinkwassers bin ich runtergekommen jetzt auf einen niedrigen Messwert, so dass ich also in dem optimalen Bereich komme, wo ich mit einem pH-Wert von unter 6,8 lebe.
Das heißt, Moment jetzt, ich habe nicht ganz verstanden, welche Rolle das Leitungswasser
spielt. Das Leitungswasser ist potenziell in einem Bereich angesiedelt zwischen offiziell 7,5 und 9,6. Und damit kann man nicht existieren.
Das kann, dann frage ich jetzt mal an Dr. Menzen. Kennen Sie solche Zusammenhänge zwischen pH-Wert des Leitungswassers und einem Diabetes?
Nee, leider nicht. Also muss ich jetzt fairerweise passen, auch wenn ich heute als Experte bei Ihnen eingeladen bin. Aber sozusagen das Expertendasein beschränkt sich bei mir auf die Schulmedizin. Das heißt, ich kann leider zu den heilpraktischen Überlegungen, die da angestellt worden sind, nichts sagen. Zweite Sache, ich besuche eigentlich regelmäßig alle Kongresse, auch wo solche Dinge mit besprochen werden. Und den Zusammenhang habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Nee.
Dann lassen wir den jetzt einfach mal so stehen, weil wir da, glaube ich, weil wir das jetzt ja auch nicht klären können. Und machen weiter mit der nächsten Hörerin. Das ist Frau Güttler aus Neuwied. Guten Morgen, Frau Güttler.
Hallo, guten Morgen. Ich habe eine Frage, und zwar bin ich seit circa 25 Jahren Diabetikerin 2. Es ist eine Erbfolge, die habe ich von meiner Mutter geerbt und auch mein Onkel. Somit bin ich in Behandlung. Und wie Sie eben schon sagten, anfänglich Metformin und so weiter. Und dann in der Steigerung gab es ein Langzeitinsulin, Levimir, was ich viele Jahre abends dann für die Nacht gespritzt habe, um den Blutzuckerspiegel in der Balance zu halten. Dann ist nach ungefähr 10 Jahren eine Erscheinung aufgetreten, das mir sehr zu denken gegeben hat. Und zwar hinten an der Po-Muskulatur, beide Seiten, sind die Muskeln irgendwie, ich nenne es jetzt mit einfacher Sprache, regelrecht angeknabbert worden, die Fettzellen. Das habe ich dann meinem Diabetologen gezeigt. Und er sagte mir, ja, das ist eine Lipodystrophie und es gibt also wenige Fälle, wo das eintritt. Und er hat Fälle in seinem Klientenbereich, wo also die schwergewichtige Menschen an den Oberschenkeln richtige Krater da erhalten haben. Nun bin ich nicht schwergewichtig, eher das Gegenteil, 1,70 groß, 60 Kilo, sehr sportlich. Mhm. Und ich war natürlich enttäuscht, dass sich das dann bei mir abgespielt hat. Was wissen Sie darüber? Wie lange waren da die Vorläufer der Forschungen?
Oh. Ja, also sag mal, es gibt Krankheitsbilder, wo es Untergänge von Fettzellen gibt und die teilweise auch gar nichts mit dem Diabetes zu tun haben und auch gar nichts mit verwendeten Insulinen zu tun haben. Also das heißt, von der Seite aus kann man das bei Ihnen jetzt nicht so allgemein beantworten. Das hat was mit der Therapie und dem Diabetes zu tun. Das kann auch andere Krankheitsbilder, können sowas machen. Das vielleicht nur als Vorbemerkung zu der Frage, die Sie im Prinzip aufgeworfen haben, der Veränderung des Fettgehaltes durch Insuline. Ja, das ist möglich. Wir haben sowohl eine Vermehrung des Fettgewebes als auch eine Verminderung des Fettgewebes durch Insulin. Aber eigentlich an der Stelle, wo ich auch das Insulin spritze. Der Hintergedanke oder der Effekt, der da im Prinzip passiert, das Insulin, was Sie verwendet haben, ist ein nicht körpereigenes Insulin, ein gentechnisch hergestelltes Insulin. Und da ist es in seltenen Fällen möglich, dass der Körper Antikörper bildet. Also Stoffe, die merken, da ist was, was eigentlich nicht in meinen Körper reingehört und dann gegen dieses Insulin sich richten. Und eine Form der Antikörperreaktion ist dann ein Untergang von Fettgewebe. Aber wie gesagt, eigentlich nur an der Stelle, wo Sie es hingespritzt haben. Man kann das auch im Blut bestimmte Stoffe für messen. Um die Frage zu klären oder zu beantworten, seit wann ist das bekannt? Bekannt ist das sehr lange schon, aus den Ende der 60er Jahre heraus. Und es gibt einen sehr schönen Übersichtsartikel von Herrn Professor Federlin aus Gießen, der in den 70er Jahren, ich meine es ist 74 oder 75 gewesen, in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift veröffentlicht wurde, wo das erste Mal über den Mechanismus berichtet wurde. Also das heißt, das ist uns seit langer Zeit bekannt, ist etwas, was selten auftritt. meistens an dem Ort, wo es gespritzt wird. Man muss aber immer dabei bedenken, das kann sein, dass das mit dem Insulin gar nichts zu tun hat, sondern dass das ein Krankheitsbild ist, was ich sonst habe, was begleitend vorkommt und was man dann eventuell auch behandeln kann.
Vielen Dank. Und am Telefon in Rügen, in Kingsdorf-Rügen, ist Herr Geitz. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie sind Typ-2-Diabetiker.
Richtig. Und zwar seit 2001. Ich habe, also da ist der festgestellt worden, so. Dann habe ich Metformin bekommen. Über etwa 10 Jahre habe meine Ernährung ganz leicht, aber nur umgestellt. Dann habe ich ein Kombinationspräparat bekommen, den Namen weiß ich schon gar nicht mehr. Das wurde dann irgendwann vom Markt genommen, habe ich ein weiteres oder ein anderes Kombinationspräparat genommen und in 2018, etwa Mitte des Jahres, hat mein Arzt mir dann zum ersten Mal den sogenannten Pen gezeigt. Da sind bei mir also die Alarmglocken richtig angegangen. Ich hatte eigentlich immer normale oder relativ gute Langzeitwerte von 6,1 bis 6,9, also immer unter 7. Und damals hatte ich dann 7,8 oder 7,9 sogar. Und dann habe ich also eine Ernährungsumstellung gemacht und vorher eine strenge Diät. Da habe ich also praktisch 14 Tage lang morgens, mittags und abends nur ein Pulver zu mir genommen. Und dann war also der Blutzuckerwert morgens früh immer unter 120. Und dann habe ich meine Ernährung völlig umgestellt. Ich esse keine Kartoffeln, keine Nudeln, kein Reis, kein Brot. Morgens früh meine Portion 50 Gramm Haferflocken und nehme seitdem keine Medikamente mehr, mache intensiv Sport, mindestens 3 bis 5 Stunden die Woche, Ausdauersport und Kraftsport. Und jetzt war ich beim letzten Mal beim Arzt, da war der Wert bei 7,4, der Langzeitwert. Und dann sagte der Arzt mir, ich solle wieder Metformin nehmen. Und da habe ich so, da finde ich, da habe ich so meine Zweifel, ob das richtig ist.
Ja,
so.
Herr Dr. Menzen.
Also vielleicht kurz zusammengefasst, also der Anfang, ja klar, also das haben wir ja schon jetzt auch 2 oder 3 Mal angesprochen. Also ich kann ganz, ganz viel für mich selber tun, um dieses Krankheitsbild sogar zu heilen, was Sie gerade auch beschrieben haben. Leider ist der Diabetes eine chronisch progressive Erkrankung, also ein Krankheitsbild, wo auch das Lebensalter einen negativen Einfluss nimmt, weil sie einfach ihren Grundumsatz vermindern. Also mit zunehmendem Alter verbrennen sie weniger. Und das ist durchaus denkbar, dass bei den gleichen Maßnahmen, die sie ergreifen, dann doch eine Behandlung des Diabetes erforderlich ist. Und wie ich auch schon gesagt habe, dann wäre das Medikament der ersten Wahl, wenn man jetzt sagt, ich kriege das nicht hin, wäre dann Metformin. Die Alternative bei Ihnen wäre, die körperliche Aktivität zu steigern. Und wenn Sie aus der Kost nicht mehr rausholen können, können Sie versuchen, sich mehr zu bewegen. Das wäre die Alternative, die man im Endeffekt hat. Und sozusagen das, was Sie beschreiben, also dass man sagt, Mensch, da sind Medikament gegeben worden, dann hat man mir den Insulinpen gezeigt und dann war ich motiviert, Ernährung aufzugreifen. Das ist natürlich was. Also wir versuchen heute bei der Diabetestherapie als erstes eine Schulung des Patienten, also zu vermitteln, beizubringen, worauf solltest du im Leben achten, was kannst du selber für dich tun und das auch als Erstmaßnahme zu ergreifen. Ja, und das ist auch, das haben wir, wissen wir, dass das einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und machen das auch. Das Einzige, es ist manchmal halt auch schwierig im Leben umzusetzen und dann ist so ein Angstmoment etwas, was einem hilft, wobei Angst immer ein ganz schlechter Motivationsgrund ist. Ne, und eigentlich muss man auch nicht vor Insulin Angst haben, aber sozusagen, es ist nicht das, was man vorrangig machen sollte, sondern das, was Sie getan haben, für Ihr Leben was zu tun. Das heißt zusammengefasst, Sie haben eigentlich alles im Leben richtig gemacht, außer vielleicht die Umstellung der Ernährung und das Bewegungsverhalten ein bisschen spät zu ergreifen. Obwohl Sie das alles so gut machen, kann es trotzdem sein, dass der Zucker schwieriger behandelbar wird. Sie haben die Chance, noch Bewegung zu steigern. Da gibt es keine Grenze nach oben. Wenn das nicht funktioniert, dann würde man Ihnen den Ratschlag geben, Medikamente zu verwenden. Das ist besser, als den Zucker nicht zu behandeln und mit den Folgen zu leben. Und dann wäre bei Ihnen auch das Medikament der ersten Wahl Metformin.
Herr Dr. Menzen, vielen herzlichen Dank für diese ausführliche Antwort noch. Damit sind wir am Ende der Sprechstunde angekommen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Am Mikrofon war Carsten Schröder.